Aber eben die Emissionen, die werden großteils von den oberen Einkommen produziert. Und ich finde, der Kehrschluss, der ist aber auch noch wichtig, die, die davon betroffen sind, sind halt meistens die, die weniger haben.
Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen zu wichtigen sozialen Themen hört man auf der Straße? Und wie sieht die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger trifft dafür ExpertInnen zum Gespräch. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Diesmal zur Frage, wer leidet am meisten unter dem Klimawandel und wer ist verantwortlich? Katharina Rogenhofer, Klimaaktivistin, Autorin, Mitbegründerin der sozialen Bewegung Fridays for Future in Österreich und Vorständin des Kontextinstituts für Klimafragen.
Ja, ich freue mich riesig, liebe Katharina Rogenhofer, dass du heute bei mir im Studio bist. Ich grüße dich recht herzlich. Es ist mir echt eine Freude, dass du dabei bist. Es geht heute um Klimagerechtigkeit. Wir als Sozialorganisation engagieren uns für soziale Gerechtigkeit, aber uns ist klar, dass das ohne Klimagerechtigkeit nicht geht oder umgekehrt. Und wenn ich am Beginn sagen darf, wir kennen uns ja schon am Rande etliche Jahre. Mir beeindruckt, wie du die Klimabewegung mit den Fridays mitbegründet hast, dass du immer aktivistisch warst, dass du jetzt auch Kontext gegründet hast, also auch wissenschaftlich dich weiter bewegen willst und versuchen willst, die Welt zu verändern. Und was mir zu dir einfallen, obwohl wir uns ja nicht so gut kennen, immer energisch, immer klar, wissensbasiert und wissenschaftlich fundiert, weil ich glaube, das eine zentrale Rolle ist. Widerständig, fällt mir ein, und auch visionär. Und das drückt oft deine Persönlichkeit, finde ich, aus, dass du trotz dieser schwierigen Problemlage immer auch mutig bist und auch in einem gewissen Sinn fröhlich bist, auch überzeugt scheinbar bist, aber das wäre vielleicht dann ein Punkt, dass man die Dinge einfach verändern kann und nicht nur sozusagen das Negativste verhindern.
Man, das ehrt mich sehr. Ich werde jetzt ganz rot. Das sehen Gott sei Dank Podcast-Zuhörerinnen nicht. Danke dir. Ich freue mich voll, da zu sein.
Danke, dass du gekommen bist. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen wieder mit einer ersten Frage, die auf den Straßen durchgeführt worden ist, also was die Menschen zu dem Thema halten. Und uns hat interessiert, wie oft Menschen Privatjets benutzen oder wenn das scheinbar nicht so viele sind, was die Menschen schätzen, dass Privatjets in der Luft herumfliegen.
Ich glaube schon einige, weil ich habe da mal Statistik gesehen, beim Super Bowl, wie viele Privatjets da abgekommen sind. Ich glaube in Österreich, ich bin ganz schlecht in Zahlen, aber schon einige, ich schätze mal 3000.
Ich denke mehr als man meint. 1000?
400? 300?
Vielleicht 3000?
Ja, ich schätze sogar vielleicht ein bisschen mehr. Ich hätte jetzt 4000 zuerst gesagt, aber jetzt muss ich was noch höheres sagen, 5000, sage ich.
Ja, also wir wissen es und die Antworten sind ja oft sehr naheliegend, insbesondere am Schluss. 3500 Mal hebt eigentlich so ein Privatjet in Österreich ab. Und es zeigt halt schon, dass die reichen Leute sich den Individualverkehr nicht nur auf den Straßen leisten, sondern insbesondere auch in der Luft. Und dass die Klimaschädigung einfach enorm ist, dass das 14 Mal mehr CO2-Emissionen ausstößt als ein normales Verkehrsflugzeug pro Person, 50 Mal mehr als die Züge. Also das wäre sozusagen die Auflösung der Straßenumfrage. Und am Beginn würde ich ja meinen, steckt ein bisschen auch so arm, also reich und superreich dahinter und auch Menschen, die nicht einmal einen normalen Flug leisten können, beginnen wir darüber zu sprechen.
Ja, vielleicht nochmal grundsätzlich. Also das Thema Mobilität ist ein sehr großes in den CO2-Emissionen. Das ist der Bereich, wo Österreich noch immer nicht geschafft hat, die Emissionen zu reduzieren. Und da sind natürlich Privatjets sowas wie irgendwie so ein absurdes Sahnehäubchen, weil es eigentlich nicht etwas ist, was notwendig ist. Also wir haben zu sehr vielen Städten eigentlich Zugverbindungen, wir haben eben auch Linienflüge. Die Menschen, die sich es aber dann leisten können, die privat ein Flugzeug chartern, das ist erstens extrem viel Geld, das sie auch in andere Sachen stecken können und wie du angesprochen hast, riesige Emissionen. Und wenn wir von solchen Emissionen reden, dann kann das so ein bisschen den Titel bekommen, Luxusemissionen. Also das sind die Emissionen, die quasi nicht etwas sind, was irgendwie notwendig ist, so einmal im Jahr muss ich mir das quasi leisten, sondern das ist etwas, was ich relativ bewusst mache oder halt zumindest die meisten vielleicht nicht mit dem Klimagedanken dahinter. Aber diese Emissionen sind eigentlich die, die wir ganz, ganz leicht einsparen können. Da geht es nicht um Existenzen, da geht es nicht um, ich muss da beruflich jetzt hinfahren oder ich bin halt Pendlerin oder Pendler, sondern da geht es wirklich um Luxus, der eingespart gehört. Und abgesehen davon ist es im Mobilitätsbereich sowieso so, dass es da so ein paar Low-Hanging Fruits gäbe, also das zum Beispiel größer zu besteuern, gerade Privatjets viel teurer zu machen, Kerosin zu besteuern, weil da kann sich ja jeder Diesel- und Benzinfahrer denken, naja, ich zahle ja auch Steuern für mein Diesel und Benzin, genau. Aber die Flugtreibstoffe, die kosten keine Steuern zum Beispiel. Also da gibt es ein paar Dinge, die man einfach umsetzen könnte, um das ein bisschen gerechter und ein bisschen weniger CO2-intensiv zu machen.
Wenn das ja so dahinter steckt und das ist schon faszinierend und auch erschreckend, also wie gibt es das? Also 3500 Mal abheben ist ja durchaus eine Menge und auch letztlich eine schädigende Menge und gleichzeitig sind es ja in Österreich doch nicht viel, dass trotzdem sozusagen große Lobbys und eigentlich Parteien das legitimieren, sogar oftmals verteidigen, diese Luxusemissionen, die in Wahrheit ja nur wenige ausstoßen. Ne? Das ist schon extrem, also welche Glaubenssätze sozusagen, das ist ja ein Thema, mit dem du dir also als Kontext da beschäftigst, also was dahinter ist, also welche Macht dahinter sein muss, dass eigentlich Parteien, die vorgeben, viele zu vertreten, Volksparteien ja, zum Beispiel, gerade das einfach nur immer legitimieren und vertreten, obwohl es ja so wenige gibt, die letztlich sie dann wählen. Ja. Es ist ja vollkommen absurd, in anderen Bereichen schielen sie immer, was sagt die Mehrheit und versuchen ihre Politik oftmals dann auch auszurichten und in dem Fall ist es vollkommen egal. Die Interessen und die Macht scheinbar muss so groß sein, dass es so einen Einfluss hat, oder? Würdest du dem zustimmen? Oder?
Dem würde ich generell total zustimmen und ich glaube, da würde mich auch voll interessieren, was du denkst, was da so Glaubenssätze sind, die dir dann oft begegnen oder die auch im politischen Diskurs herumschweben. Ich habe das Gefühl, da wird vieles gesagt, um zum Beispiel nicht Klimaschutz betreiben zu müssen, um nicht gerechter zum Beispiel Geld zu verteilen etc. Das fängt nicht einmal, finde ich, bei den Luxusemissionen an, sondern eben auch schon solche Aussagen wie, naja, wir können jetzt diese und diese Klimamaßnahmen nicht machen, weil der Pendler, die Pendlerin aus dem Waldviertel kommt ja nicht zu den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wir können das nicht machen, weil die Südburgenländer nicht gut angebunden sind. Das sind immer so diese Totschlagargumente für Mobilität und dann frage ich mich immer, naja, wo macht ihr Politik für die Südburgenländer und für die Leute, die eben pendeln müssen, für die Menschen, die darauf angewiesen sind, ein Auto zu haben? Da eine gescheite Lösung zu finden, das wäre ja eigentlich ein Auftrag an eine Politik. Und ähnlich ist es bei Luxusemissionen. Also da kursieren so viel Angstmache, so viel Ausreden. Da wird dann auch mit so einem so Totschlagargumenten umgegangen, so als würde es jeden betreffen, was ja nicht stimmt. Also wir haben gerade gehört, 3500 Flieger heben da ab. Das betrifft nicht alle, das betrifft nicht mal viele der Menschen, die sich das leisten können.
Also ich glaube, wir werden fortschreiten. Ich würde nur diesen Nachtrag machen. Ich glaube, dass es viele Glaubenssätze gibt. Was mir einfällt, ist natürlich auch das Recht auf Eigentum und der Schutz auf Eigentum. Also dass sozusagen der Glaubenssatz dahinter ist, also die Freiheit, selbst entscheiden zu können, wenn ich einfach vermögend bin, nicht in Frage zu stellen. Einerseits, wie kommt das Vermögen zustande? Wie wird es akkumuliert? Meistens auch durch ungerechte Bedingungen und durch oftmals auch Ausbeutung und nicht bereit sein, hier zu regulieren und auch die Menschen, die nicht vermögend sind, zu schützen und umzuverteilen. Das wäre so kurze, wenige oder Puzzlesteine, die vielleicht dahinter stehen können, aber wir sollten uns der nächsten Schätzfrage nähern. Die untersten 10% der österreichischen Privathaushalte stoßen pro Jahr 10 Tonnen CO2 Emissionen aus und Interesse hätten wir, wie viel mehr stoßen die obersten 10% im Vergleich aus? Und dazu haben wir wieder Bürgerinnen und Bürger befragt.
Ich glaube 10-mal mehr.
Ich sage 60 Tonnen.
Also 6-mal mehr.
Ja, meinst du? Wahrscheinlich zu wenig.
Im Prozent? Boah, wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch 1000% mehr, würde ich sagen. Ja, viel, viel mehr, ne?
Ich glaube schon das Vierfache, Fünffache.
Sicher das Doppelte.
Ja, als Einstieg wieder mal die Auflösung. 40 Tonnen sind es, also viermal mehr als die unteren 10%. Und der Median liegt bei 20 Tonnen, also sozusagen eigentlich in der Mitte. Also wir sehen deutlich, dass die obersten 10% der österreichischen Privathaushalte mehr emittieren als die untersten 30% der Haushalte. Also da sehen wir auch wiederum, wie in der ersten Frage schon, dass es ganz unterschiedliche Zugänge, ganz unterschiedlichen Fußabdruck gibt. Also dass die, die oben sitzen, viel Vermögen haben, einfach einen deutlich tieferen hinterlassen als die Menschen, die weniger Einkommen haben. Also auch da steckt scheinbar wieder die soziale Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Klimagerechtigkeit und Ungerechtigkeit.
Ja, und das zieht sich durch alle Lebensbereiche durch. Wir können das uns ja so vorstellen, die Menschen, die, was weiß ich, ein viel größeres Haus haben, zwei Häuser, vielleicht drei Häuser, die mehrere Autos fahren, die öfter im Jahr auf Urlaub fliegen oder zum Shoppingtrip irgendwo anders hin. Natürlich sind das alles Emissionen. Das sind Emissionen, die sich Menschen nicht leisten können, die in einer kleinen Mietswohnung leben, die möglicherweise sich gerade mal so ein Auto leisten können oder gar keins. Also, weil wir öfter jetzt über Mobilität und Autofahren geredet haben. Es ist, finde ich, auch ganz spannend, dass sich gerade die unteren Einkommen oft kein Auto leisten können. Also es ist nicht so, als wären alle, die armutsbetroffen sind, aufs Auto angewiesen. Mhm. Viele davon kommen ja heute schon ohne Auto aus oder müssen das sogar. Das heißt, ein Ausbau von öffentlichem Verkehr zum Beispiel wäre eine zutiefst soziale Maßnahme und den auch billiger und leistbar zu machen. Aber eben die Emissionen, die werden großteils von den oberen Einkommen produziert. Und ich finde, der Kehrschluss, der ist aber auch noch wichtig, die davon betroffen sind, sind halt meistens die weniger haben, geldmäßig jetzt. Und das sind die eben in kleineren Wohnungen, in nicht so gut gedämmten Wohnungen, die vielleicht draußen arbeiten müssen, während die Hitze und die Sonne einen da irgendwie ziemlich reinhaut. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die sehen wir national und die sehen wir global. Also global ist das Gleiche zu sehen, sogar noch ein bisschen verstärkter. Da emittieren die oberen 10% der Reichsten, emittieren so viel wie die 50% unteren Einkommensklassen. Und andersherum ist es aber auch so, die unteren 50%, die wirklich wenig haben weltweit, die emittieren 10% der globalen Emissionen. Also das ist wirklich unvorstellbar und da einen Ausgleich zu schaffen, also eben zu schauen, wie können wir Emissionen in den Luxussektoren reduzieren und wie können wir aber auch die Möglichkeiten an Infrastruktur bieten für Ärmere, für finanziell nicht so gut gestellte, auch alle Annehmlichkeiten wie öffentlichen Verkehr, wie eben zum Beispiel eine gute Wohnung zu haben, wo man nicht horrende Energiekosten zahlen kann. Wie kann man dorthin kommen? Mhm. Und da würde mich voll interessieren, auch von eurer Seite, weil als soziale Organisation ist es, finde ich, nicht der erste Gedanke, ans Klima zu denken. Ich finde, es gibt auch eine ganz lange Geschichte, wo noch eher so der Glaubenssatz vorgeherrscht hat, naja, das mit der Umwelt, naja, das mit dem Klima, das müssen wir uns erst leisten können oder so. Das ist jetzt nicht so wichtig. Das sind irgendwie so die Luxusthemen. Da müssen wir zuerst eben auf soziale Gerechtigkeit blicken. Wie habt ihr das denn mitgenommen oder was ist da bei euch passiert?
Ich würde vielleicht zwei kurze Antworten geben. Das eine ist natürlich, dass wir uns bewusst sind als soziale Organisation, die auch auf Mobilität immer wieder angewiesen ist, verursachen wir auch natürlich Emissionen. Das heißt, also eine Denkbewegung ist, wie können wir, genauso wie andere Bereiche, tatsächlich den CO2-Ausstoß minimieren. Das ist, glaube ich, etwas, was uns sehr durchdringt als Organisation, einen Beitrag zu leisten. Denken wir zum Beispiel an stationäre Einrichtungen. Also ich kann dort versuchen, klimabewusster zu agieren, indem ich die Heizungen verändere, indem ich hier Beschattungen mache und. Auch die Mahlzeiten, wie werden die zubereitet oder welche Produkte werden gekauft. Also man sollte es gar nicht unterschätzen, also welche Leistungen eigentlich wir vollbringen können, um klimagerechter zu sein. Und das andere ist natürlich mir wesentlicher noch dazu zu stellen, dass wir sehen, als Sozialarbeiter von der Kernprofession ist es aus meiner Sicht am Wesentlichen, die Innenansicht zu verstehen von Menschen, denen es nicht gut geht. Und die Innenansicht, die du schon ein bisschen aufgenommen hast, von armutsbetroffenen Menschen, Menschen mit wenig Einkommen, bedeutet, dass sie merken, dass sie extrem ausgesetzt sind. Deutlich mehr ausgesetzt der Klimaveränderung als andere, weil sie oftmals keinen Garten haben, auch keinen Balkon haben, dass sie unter der Hitze im Sommer leiden, in ihren Häusern, dass sie im Winter auch darunter leiden. und damit wirklich die Betroffenheit ganz anders spüren und eben im Innenleben sehen als Menschen, die man befragt und mit denen wir also Vergleichsgruppen haben, die also besser gestellt sind, dass sie natürlich viele Handlungen in sozialer Praxis setzen können, wo sie sich sozusagen abkühlen können oder sie vor der Klimakatastrophe schützen können. Ich würde vorschlagen, gehen wir zur nächsten Frage, die ja schon die ganze Zeit durchschwingt. Was bedeutet überhaupt der Begriff Klimagerechtigkeit und wie würden wir ihn oder die Bürger, Bürgerinnen definieren?
Klimagerechtigkeit bedeutet für mich, dass alle Menschen in einer Gesellschaft oder in einem Staat zusammenhelfen eigentlich und nicht, wie man jetzt eben gesehen hat, in der Frage von einem, sagen wir, Normalbürger, der keinen Privatjet hat und dann die Reichen, die einen Privatjet haben, eigentlich viel mehr CO2 und viel mehr der Klimakrise beitragen, dass die eigentlich damit wegkommen und eigentlich dann die unteren Schichten, wo einfach dann die Klimakrise zum Beispiel durch Hungersnöte etc., auch nicht nur in Europa, auch in anderen Ländern, die es viel mehr spüren als die Reichen. Also wenn man Geld hat, kann man sich einfach rauskaufen aus der Klimakrise, denke ich mir halt immer. Und wenn man jetzt eben sowas wie Erbschaft oder Vermögensteuer einführen würde, dass man auch das Geld für wichtigere Ziele im Budget, in der Finanzpolitik verwenden könnte.
Ich würde sagen, dass man sich so verhält, dass man künftigen Generationen auch ein gutes Leben auf der Erde ermöglichen kann und nicht nur gut, sondern auch ein genussvolles Leben, dass man eben Naturreservate noch so besuchen kann, dass sie nicht zu zerstört sind, noch voll ausgekostet werden können.
Ich versuche das immer sehr mit so der sozialen und ökonomischen Frage ein bisschen zu linken. Also, dass Klimagerechtigkeit eben nicht nur bedeutet, dass die, die viel ausstoßen, auch irgendwie dafür zahlen, sondern dass es eben auch umverteilt wird, dass zum Beispiel der Klimabonus und das Klimageld viel fairer gestaltet wird. Klimagerechtigkeit, finde ich, muss man immer sehr mit ökologischen und auch eben sozialen Fragen einfach zusammendenken. Mit Umverteilungsmaßnahmen und im Zweifel auch mit Verboten für private Jets zum Beispiel.
Dass wir ein gutes Umfeld für alle schaffen und nicht nur für die, die es sich leisten können. Jeder sollte sich wohlfühlen in seinem Umfeld, egal ob jetzt Sauberkeit, Klima betreffend oder soziale Gerechtigkeit, vielleicht Einkommensgerechtigkeit betreffend. Also es sollte einfach ein passendes Umfeld geschaffen werden, auch für nicht wohlhabende Menschen.
Ja, vielleicht könnte es so beginnen. Also unsere wahrscheinlich gemeinsame Vision ist ja, Klimagerechtigkeit herzustellen, aber letztlich ist im Alltag ja eher die Negation vorhanden, die Klimaungerechtigkeit. Und aus unserer Profession würde ich sagen, die Klimaungerechtigkeit beschädigt, benachteiligt auf jeden Fall den Menschen, natürlich auch die ganze Tierwelt. Also das ist eine dramatische Entwicklung und deshalb ist halt unser Ansatz natürlich, dass es schon eine politische Dimension und eine ethische Dimension, die du eigentlich schon angesprochen hast, mit dem globalen Süden, was das bedeutet, diese Erderhitzung für diese Länder. Und nachdem wir jetzt auch merken, dass das letzte Jahr und die ersten Monate dieses Jahres eine dramatische festzustellende Erwärmung in Österreich ist, wo wir Abweichungen von 3,5 Grad haben und wir eigentlich ja das Ziel formuliert haben, 1,5 Grad zu schaffen. Natürlich ist das die lange Perspektive, aber das ist dramatisch. Und die Frage ist, wie sieht das die Klimaaktivistin und Wissenschaftlerin?
Ich finde Klimagerechtigkeit, du hast schon ganz viele Facetten angesprochen. Da gibt es einerseits eben, finde ich, diese Frage zwischen denen, die es sich leisten können und denen, die es sich nicht leisten können. Das haben jetzt auch viele in den Statements angesprochen. Es gibt den Aspekt der Generationengerechtigkeit, auch das ist gefallen. Also wir borgen uns ja eigentlich jetzt gerade oder eigentlich stehlen wir Ressourcen der kommenden Generation, weil wir über unsere Grenzen leben. Und es gibt den Aspekt, finde ich, der globalen Klimagerechtigkeit. Das ist nicht nur eine zwischen Arm und Reich, es ist auch eine zwischen Arm und Reich, aber es ist vor allem auch eine internationale Frage von Gerechtigkeit, wenn wir eben Praktiken haben, zum Beispiel Produktionsprozesse, die ins Ausland verschoben werden, wo Menschen unter ganz schlechten Bedingungen arbeiten müssen, zu wenig Geld bekommen. Das schadet meistens nicht nur den Menschen dort, sondern auch der Umwelt, weil dann Abwasser ausgeleitet werden, ohne gefiltert zu werden, weil viel Müll in diesen Ländern dann so zwischengelagert wird und wir müssen uns als Industrieländer dann nicht mehr drum kümmern. Also solche Aspekte, das sind alles Gerechtigkeitsaspekte und das sind alles politische Aspekte. Also für mich ist Klimagerechtigkeit nicht unbedingt etwas, wo ich mich alleine als Individuum irgendwie verhalten muss, also auch das, da Aufmerksamkeit zum Beispiel hinzulenken, ist wahrscheinlich eine Aufgabe des Individuums auch. Aber das sind ja riesen politische Strukturen, die dahinter stehen und die wir verändern müssen, damit es in eine gerechtere, eine bessere, eine lebenswertere Zukunft geht, die auch eben nicht nur den Menschen heute, sondern auch den zukünftigen Generationen einen Planeten und eine Welt und eine Gesellschaft hinterlässt, die noch halbwegs lebenswert ist.
Ja, ich finde das aus meiner Sicht nur unterstützenswert. Ich würde vielleicht gern dazu stellen, dass wir oftmals so ein falsches Bewusstsein haben und oftmals glauben wir, und in die Falle geht man immer gerne und auch ich, also dass das Klimathema und die Erderhitzung natürlich oftmals mit Bildung zusammenhängt und je mehr man weiß, desto mehr ist man dagegen aufgrund der Erkenntnis, dass hier dramatische Verschiebung ist, und ich glaube, dass das nicht stimmt. Wir haben ein Volks- und Sozialbarometer gemacht, wo wir sehen, dass sich 46 in etwa Prozent der österreichischen Bevölkerung Sorgen machen, ob des Klimawandels und der Erhitzung. Und wir haben dann gefragt, wie es den Menschen geht mit wenig Einkommen, die tendenziell auch nicht die höchste formale Bildung haben. Und wir sehen, dass das dort weit über 70, also beinahe 80%, ich glaube so rund 77%, die das erkennen. Also das ist, glaube ich, ein Zerrbild, ja? Weil man oftmals das Gefühl hat, was weiß ich, wir machen die Parks, das interessiert eher das Bürgertum und so weiter, und wir schaffen Grünflächen. Und spannend ist, aus der Sicht der Menschen mit wenig Einkommen, die haben uns geantwortet in unseren Umfragen, erstens einmal, sie können nicht handeln, darunter leiden sie, sie haben eine Mietwohnung und sie haben faktisch keine Möglichkeiten, irgendwie etwas zu steuern oder zu verändern. Und wenn ich ein Einfamilienhaus habe und so weiter, kann ich natürlich leichter Maßnahmen setzen. Und das Zweite, dass sie im Sommer mehr leiden als im Winter, wenig Abstand. Und das Dritte ist, dass sie sich wünschen, eigentlich sehr wohnungsnahe Parks, Beschattung etc. Also was man immer verortet, dass das Maßnahmen wären, die auf Bürgerinneninteresse in Bildungsbürgerschichten stoßen, das ist eigentlich vollkommen falsch. Nicht? Und die Frage ist halt, ob nicht viele da falsche Annahmen und die falsche Politik machen. Nicht? Also die einen eher moralisierend, eher in Bildungsschicht und in den Arbeiterinnenbezirken braucht man das ja nicht, weil die Leute interessieren sich ja nicht, das ist einer gar nicht so wichtig. Also wenn man eigentlich die Menschen fragt, dann enttarnt es diesen Nebel oder bringt es den Nebel weg, wo eine verzerrte Kommunikation oder vielleicht schon ideologische ist, dass die Betroffenen es spüren und nicht handeln können und gleichzeitig sie wünschen, dass mehr gemacht wird, inklusive, was auch nicht überraschend ist und doch, dass natürlich die gerne Freibäder in der Nähe haben wollen, wo sie einfach im Sommer hingehen können mit der Familie, um sie abzukühlen. Also das finde ich spannend.
Und ich finde, da ist auch noch die Frage, wie bringen wir die Politik dazu, da auch mehr zuzuhören. Weil es ist ja kein Wunder, dass meistens die Menschen mit einer höheren formalen Bildung, mit vielleicht auch mehr Einkommen, die haben auch mehr Möglichkeiten mitzusprechen. Die können sich politisch äußern, die können auf die Straße gehen, die können vielleicht auch teilweise Dinge mit ihrem Konsum regeln, so wie es immer die Politik sich wünscht, dass Leute halt Dinge kaufen, die gut für die Umwelt sind. Abgesehen davon, dass das ja auch ein bisschen ein Trugschluss ist. Aber es gibt ganz viele Menschen, die können da nicht mitreden. Und die Frage, finde ich, ist in Wien genauso berechtigt wie in anderen Teilen, wo einfach viele Menschen leben, die armutsbetroffen sind, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, die sie davon abhalten, mitzusprechen, ist eigentlich eben, wie bringen wir genau diese Menschen dazu, mitentscheiden zu können, darüber, wie ihre Umgebung ausschaut, wie ihre Wohnungen gestaltet sein können, wie sie weniger für Energie ausgeben können, damit am Ende auch noch was im Geldbörsel übrig bleibt, damit sie andere Entscheidungen treffen können.
Ich glaube, die Herrschenden wissen so, und es kommt ihnen auch zu Pass und gelegen, dass jene Menschen, die jeden Tag um die Existenz kämpfen müssen, raufen müssen, sozusagen keine Zeit haben, sie zu engagieren und eigentlich sich dafür einzusetzen, was in ihrem Interesse gelegen wäre. Und damit entsteht auch zu wenig Druck, glaube ich, auf die Veränderung. Also ein Instrument der Mächtigen ist, Angst zu machen, und sie können vielleicht Angst machen, weil sie Menschen Dinge unterstellen. Im Sozialbereich sehen wir, dass man brutal unterstellt, beispielsweise Menschen, die arm sind, dass sie negative Eigenschaften hätten. Man unterstellt ihnen, dass sie faul sind, dass sie selbst schuld an ihrer Notlage wären. Das ist so eine Unterstellung, ja, die letztlich zu einer Verurteilung führt und das dramatische Konsequenzen hat, um zu verhindern, alle Menschen sozusagen ausreichend innen kollektiv zu unterstützen, dass jeder in Würde leben kann. Und das Zweite, was mir einfällt, ist natürlich auch die Unterstellung, wenn man beginnt, den Reichtum zu diskutieren, dass dort eine brutale totale Gegenwehr kommt und versucht wird, uns einzureden, dass wenn wir in Richtung erbschafts- und vermögensbezogene Steuern beispielsweise gehen, das sozial und klimagerecht wäre, dass man dann versucht, alle in die Geiselhaft zu nehmen und so tut, als würde es jeder treffen. Also, und das ist ja überhaupt nicht wahr. Wir tun uns wahrscheinlich als Menschen bei der Unterstellung nicht so einfach, weil wir die meisten einfach nur ein normales Einkommen über Erwerb haben und uns überhaupt nicht vorstellen können, was an Kapitalien akkumuliert werden, letztlich zum Teil aufgrund unserer Arbeit. Ja. Und dort gibt es brutale Aktivitäten, um das zu vernebeln und faktisch Unterstellungen zu betreiben. Also das würde mir im sozialen Bereich einfallen, aber ich denke, im Klimabereich ist es, denke ich, ähnlich.
Ja, und wir sehen auch über die Zeit jetzt gesprochen, also wir haben uns das bei Kontext mal angeschaut, es hat sich sehr verändert. Am Anfang war noch irgendwie ganz viel im Raum so die Frage, so ist die Klimakrise wirklich so schlimm? Das wurde irgendwie viel, viel beredet. Da sind wir jetzt weggekommen und jetzt geht es um den Angriff auf Maßnahmen. So ein bisschen wie du es im Sozialbereich erzählt hast, sind dann Maßnahmen auf einmal nicht möglich, weil das wird der Wirtschaft schaden, die Industrie wandert ab, das wird Arbeitsplätze kosten, da zahlen nur die Armen drauf. Das sind so Glaubenssätze, die dann wiederholt werden und die natürlich vielen Angst machen. Und bei einer schlechten Klimapolitik könnte das auch tatsächlich passieren. Nur die fordern wir ja nicht ein. Also es soll ja eben eine sozialgerechte Klimapolitik sein, es soll eine auch innovative, also es wird sowohl unternehmerisch als auch sozial extrem innovative Ideen brauchen, um diese Transformation so hinzukriegen. Also es wird viel Angst gemacht. Ich erinnere nur an unseren ehemaligen Bundeskanzler Kurz, der auch gesagt hat, Klimaschutz heißt Rückkehr in die Steinzeit. Mhm. Niemand sagt das, niemand will zurück in die Steinzeit. Ich glaube tatsächlich, dass ein klimafreundliches Leben auch ein besseres sein kann, ein friedlicheres, ein Leben mit mehr Grünflächen, mit mehr Erholungsraum, mit öffentlichem Raum, der wieder zurückgegeben wird. Und auf der anderen Seite sind dann so quasi Heilsversprechen, also so behalt deine Gasheizung, behalt dein Dieselauto, irgendwann wirst du schon grün tanken, so technologische Versprechen, die nicht eingehalten werden. Da werden Trugbilder in den Umlauf gebracht und die helfen auch nicht voranzukommen. Also viel, was jetzt passiert, basiert auf Angstmache, aber auch auf Fehlinformation, um ja dem vorzubeugen, dass wir im Klimaschutz vorankommen. Und das ist eine große Gefahr, gerade im Wahlkampfjahr.
Ich finde es einen guten Punkt, wenn man einen gegenwärtigen Bundeskanzler, der auch propagiert in seiner Grundsatzlage, Rede zur Lage der Nation, wir sind ein Automobilland und wir wollen nichts ändern und alles. Und gleichzeitig ist interessanterweise, dass 71% sagen, dass die jetzige Regierung trotz grüner Beteiligung, Gewessler macht da sehr viel, einfach zu wenig macht. Ja? Also einerseits ist es eine wirkliche Fehlannahme, dass man sie nicht traut, offensiver die Transformation zu begründen und durchzusetzen, obwohl sie eigentlich die Mehrheit verlangt. Also man befindet sich in der Situation als nicht einmal in einer Minderheitenposition. Und zum anderen ist natürlich die Gefahr, die wir immer erleben, dass sie natürlich die Wirklichkeit auch konstruieren. Also dass sie mit Unterstellungen und auch mit ihrer Kommunikation, und da haben sie ja viel Quantität und letztlich auch die Macht, das zu kommunizieren, natürlich auch Wirklichkeiten und Bewusstsein auch schaffen, das uns hindert, nach vorne zu gehen und in die Steinzeit. Weil die Steinzeit, sozusagen, wie wir sie sehen, ist einfach eine fossile Welt, die unseren Planeten entflammt. Und in dem Zusammenhang würde ich überleiten auf die Frage, die dahinter steckt, also einerseits Engagement und was braucht's, ja? Und wir haben jetzt gefragt, welche Maßnahmen bräuchte es, um einen gerechteren und nachhaltigen Klimaschutz durchzusetzen, bezogen aufs individuelle Handeln im Vergleich zum politischen und zu einer wirtschaftlichen Reform. Hören wir rein.
Wir haben das mal gelernt, dass wenn jeder so leben würde wie wir, dann bräuchte man drei Planeten. Und das ist einfach nicht umsetzbar und nicht möglich. Also muss sich jeder ein bisschen einschränken, damit ein faires Leben so für alle, also dass das halt funktioniert. Darum ja, sein Konsumverhalten anzupassen. Aber es müssen auch auf jeden Fall Anreize von der Regierung kommen und die Notwendigkeit aufgezeigt werden.
Ich würde auch sagen, sowohl im Privatbereich als auch jetzt, wenn ich eine Firma habe und zum Beispiel jetzt nicht berichterstattungspflichtig bin, dass ich das trotzdem schon mache, weil ich es einfach selber als wichtig ansehe und auch sehe, wie bedeutend das ist, dass man zum Beispiel die internen Produktionsprozesse jetzt umstellt, damit sich da was tut, damit CO2-Emissionen eingespart werden können.
Also es ist ja ein holistisches Problem und wird natürlich verkauft, dass wir uns, wenn wir jetzt uns vegan ernähren, vegetarisch ernähren und weniger mit dem Auto fahren, dass das dann auf individueller Basis lösbar ist, was ich nicht glaube, weil es einfach, es braucht Gesetze, es braucht Regulations dafür und dass es halt auf, jetzt mal auf staatlicher Ebene, regionaler Ebene Initiativen gibt dafür und aber halt auch auf supranationaler Ebene, also dass sich jeder dran halten muss, was natürlich ein schöner Gedanke ist und ob es umsetzbar ist, ist eine andere Frage, aber dass es halt wirklich ein Umdenken gibt, weil ich glaube, es wird dann das Umdenken erst geben, wenn es dann wirklich zu spät ist oder halt wenn halt wirklich dann die Probleme auch hier sichtbar sind in reichen Ländern, weil in anderen Ländern sieht man es ja schon mit Überschwemmungen, wie auch immer, aber erst wenn es dann halt, ich weiß nicht, wenn der Stephansplatz unter Wasser steht, dann erstmal handelt, das ist schwierig.
Ja, auf jeden Fall mehr Gesetze dazu. Also man müsste jene zur Verantwortung ziehen, die sonst sich an keine Limits halten würden.
Und was mich auch oft stört, ist, viele sagen, ich als Einzelperson kann eh nichts machen. Wenn das jeder sagt, dann passiert sowieso keine Veränderung. Und da muss sich eben jeder auf sich selber auch schauen und seine Verpflichtung sehen.
Ich glaube, das ist sehr komplex zu beantworten, weil es wird ja oft gesagt, dass die einzelne Person, das Individuum viel machen kann. Das sehe ich aber überhaupt nicht so. Es ist vielmehr die Strukturen dahinter. Eine einzelne Person wird nichts ändern können. Deswegen muss es halt sowohl von unten als auch von oben kommen. Das heißt, dass die Struktur verändert wird. Es kann nicht sein, dass mit, wie ich schon vorhin angesprochen habe, einfach mit so ein bisschen mehr Geld bezahlen, dass das kompensiert wird und ich mir ein reines Gewissen kaufe. Es muss halt viel weitergehen. Und ich glaube, sowas wie der Klimabonus ist ein sehr gutes Mittel, aber noch nicht ausgereift. Also es ist wahrscheinlich ein Teil der Lösung, aber es muss noch viel, viel, viel mehr kommen in die Richtung, um eben nicht quasi die höheren Kosten für ökologische Maßnahmen eben auf die unteren 50% oder so abzuwälzen. Und da geht es natürlich um Steuerprobleme, um ja, einfach Verteilungsfragen, die einfach viel stärker mit berücksichtigt werden müssen in der ganzen Debatte.
Ja, spannend. Also, was mir in den Sinn gekommen ist, also eigentlich hätte ich herausgehört, dass es ein Ich und ein Wir. Also ich als Subjekt kann etwas tun und gleichzeitig auch wir als Subjekte im Kollektiv könnten, müssten was tun. Oftmals wissen wir, haben wir vorher schon diskutiert, dass der einzelne Mensch, je weniger finanzielles, soziales Kapital er hat, je weniger kann er was tun. Menschen mit viel können mehr tun. Und letztlich geht es auch durchaus, dass man als Einzelperson was machen kann, aber letztlich um den Ausgleich durch das Wir und durch das Kollektiv, das einfach die Ausgleiche herstellt. Ja? Weil sonst scheitern wir. Und ich würde auch so sehen, weil oftmals gesagt wird, das sind die moralisierenden, die freiheitseinschränkenden Personen. Ich würde es ja eher umdrehen und verstehe nicht, warum das nicht mehr diskutiert, im Sinne von zum Beispiel Alexander Honneth, nicht? Soziale Freiheit ist eigentlich die gemeinsame Freiheit. Nicht? Also wenn wir jetzt uns schützen wollen und frei weiterleben zu wollen, dann würde soziale Freiheit bedeuten, dass wir im Verbund uns durchsetzen, dass Schädigungen nicht mehr in den Ausmaß passieren, weil das eigentlich Freiheit bringt und nicht Freiheit einengt für das Individuum, aber auch nicht für das Kollektiv.
Und das ist ja interessant, dass in manchen Bereichen wir das ja durchaus machen und als sinnvoll empfinden, also dass man nicht gleich von heute auf morgen die ganze Straßenverkehrsordnung aufhebt oder so und jeder kann machen, was er will auf der Straße. Das ist total sinnvoll oder die meisten finden es, glaube ich, sinnvoll, weil wenn wir uns als Gesellschaft Regeln auferlegen, wir dann auch alle, glaube ich, besser miteinander leben können, was wir ja auch sehen. Und ich glaube, das ist aber, das sind, so wie du sagst, dieses Ich und das Wir, das sind zwei verbundene Gefäße. Also ich glaube total daran, dass man selber etwas beitragen kann. Also wenn man, gerade wenn man das Privileg hat, die politische Stimme nutzen zu können, auch zu Wahlen zu gehen, Petitionen zu unterschreiben, Volksbegehren zu unterschreiben, auf die Straße zu gehen, laut zu sein, um Veränderung überhaupt möglich zu machen, dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin einen Brief zu schreiben, irgendwie da aktiv zu werden, das bringt schon sehr viel. Also viele der Umbrüche, die wir in Gesellschaften gesehen haben, sind entstanden, weil Personen aufgestanden sind und gesagt haben, so geht es jetzt nicht weiter. Und es braucht dann aber trotzdem oder noch viel mehr die Strukturen und die Gesetze und die teilweise sicher auch Einschränkungen, die wir uns als Individuen auferlegen, um dann als Gesellschaft freier zu sein. Also im Klimabereich wäre das zum Beispiel auszusteigen aus Öl, Kohle und Gas. Und da sehen wir, dass ja dieses ganze fossile Projekt auch fußt auf ganz viel Menschenrechtsverletzungen. Wir importieren noch immer um Milliarden Euro Gas aus Russland, die jetzt gerade einen Angriffskrieg auf die Ukraine führen, und andere fossile Brennstoffe aus Ländern, die ähnliche Menschenrechtsverletzungen am Buckel haben. Und darauf zu schauen, dass wir einerseits eine sichere Energieversorgung herstellen können, die dezentral funktioniert, die nicht von Ländern abhängig sind, die von despotischen Regimen gelenkt werden. Das ist gleichzeitig eine soziale Maßnahme, eine Maßnahme, die vielleicht langfristig Frieden fördern könnte und eine Maßnahme, die langfristig die Energiepreise senken könnte. Aber auch andere Dinge sind da total wichtig und ich finde, viele in dem Beitrag haben es auch angesprochen, natürlich braucht es da auch klare Vorgaben vom Staat oft, damit sich Einzelne, aber auch Unternehmen, aber auch alle, die an unserer Gesellschaft teilnehmen, darauf einstellen können. Und das sind solche Sachen wie Ausstiegsdatum zum Beispiel aus Gasheizungen. Und natürlich müssen die begleitet werden von Begleitmaßnahmen, weil sich nicht jeder einen Heizungstausch leisten kann und so. Und das muss ein Grundprinzip werden, dass wir die nicht vergessen, die sich das nicht leisten können. Aber das ist nicht ein Widerspruch zu dem, dass wir es machen müssen, um aus diesen Systemen rauszukommen.
Ja, ich denke, da steckt eben, also vielleicht ist das wirklich auch hilfreich, wenn wir das noch stärker machen, weil uns ja immer vorgehalten wird, dass man dann den Menschen entmündigt. Und vielleicht müssen wir auch viel stärker sagen, dass wenn wir die Freiheit weniger privilegieren, machen wir die Mehrheit unfrei, ja, und schützen sie auch nicht. Und die sind dramatisch von der Situation betroffen. Und es würde uns auch Tempo 100, nicht? Weil du die Verkehrsregeln angesprochen hast, das ist ja im Prinzip absurd, wenn wir wissen, dass uns das kaum Mobilitätsschnelligkeit bringt, auf diese 30 km/h auf den Autobahnen einfach zu regulieren, würden wir extrem einsparen, ohne dass wir große, schwierige, lang andauernde, implementierende Maßnahmen durchsetzen. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen zur letzten Frage. Das ist bei allen Themen irgendwie ähnlich, nämlich was für einen Wunsch, was für Forderungen haben wir an die Politik? Was braucht es, um die Dinge zu verändern?
Von der Politik würde ich mir wünschen, dass weniger geredet wird. Sicher ist die Diskussion wichtig, aber die Umsetzung fehlt noch.
Spielt Minderheiten nicht gegeneinander aus? Arme gegen geflüchtete Personen gegeneinander auszuspielen, nicht immer nur nach links und rechts und unten schauen, sondern nach oben schauen und vielleicht sich gegen die oberen Leute auflehnen.
Nicht die Wirtschaft als erste stellen, sondern die Menschen und das Klima. Wir arbeiten nicht für die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft arbeitet für uns.
Wir müssen jetzt handeln, weil wir haben nur einen Planeten.
Keine Angst vor Änderungen.
Ja, das ist gut.
Ja, weniger jetzt Antworten, aber doch erhebliche. Was siehst du als zentrale Themen, die wir durchbringen müssen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viel über Strukturen geredet und ich glaube, das ist auch der wichtigste Hebel, den wir haben. Und da haben wir einige Sachen, die wir derweil noch eindeutig falsch machen und viele Sachen, die wir noch nicht machen, die aber richtig wären. Was sind die Sachen, die wir falsch machen? Zum Beispiel investieren wir noch immer ungefähr 5,7 Milliarden pro Jahr in klimaschädigende Subventionen. Das ist eben zum Beispiel das Kerosinprivileg, das wir schon angesprochen haben, dass Kerosin gar nicht besteuert wird. Das sind aber auch Sachen wie ein Dienstwagenprivileg, dass Dienstwegen steuerlich begünstigt sind. Aber auch die Pendelpauschale, die nicht nur auf den ökologischen, also ob ich mir überhaupt eine Alternative ökologisch möglich wäre, schaut, sondern eben auch einkommensabhängig ist. Das heißt, von der Pendelpauschale kriegen die, die am meisten haben, eh mehr. Das heißt, da die zu fördern, die keine Alternativen haben oder die sich die Mobilität anders nicht leisten können, das wäre natürlich viel sinnvoller, als einfach eine Gießkanne über alle auszugießen. Und dann eben ein Enddatum auf Gasheizungen, eine Möglichkeit eben öffentlichen Verkehr auszubauen, den billiger zu machen, aber auch Regeln für Straßen. Tempolimits sind zum Beispiel sehr große Hebel, wo wir Emissionen von heute auf morgen mehr oder weniger reduzieren müssen, wo wir nichts anderes machen müssen als ein paar Schilder aufstellen, um da Möglichkeiten zu schaffen. Und dann sind das ganz große raumplanerische Maßnahmen. Also jetzt ist es ja ganz oft so, dass Supermärkte irgendwo außerhalb des Ortes gebaut werden, die ganz viel Fläche einnehmen, dann kann man wieder nur mit dem Auto hinfahren, während Stadtkerne aussterben. Also Stadtkerne wieder zu beleben, regionale Wirtschaft wieder zu beleben, anstatt quasi immer die gleichen großen Ketten irgendwo außerhalb des Ortes zu haben und da auch wieder Bestand zu nutzen. Es gibt so viele leerstehende Wohnungen, die nicht bewohnt werden, die wir in Nutzung bringen müssen, die wieder belebt werden müssen, aber auch alte Gebäude, die saniert werden könnten und wo die Heizung getauscht werden werden muss, die dann wieder lebenswerten Wohnraum für viele schaffen könnte. Also ich glaube, das sind so ein paar Punkte, wo ich gerne sehen würde, dass was vorangeht.
Ja, ein paar Punkte. Also selten in so kurzer Zeit so viel wichtige entscheidende Punkte angeführt zu haben, was wir ändern müssten und sollten. Also ich würde gar nichts eigentlich hinzufügen. Eher vielleicht, dass wir vielleicht also Denklinie brauchen, dass das, was den Menschen zerstört und benachteiligt und schädigt, einfach wirklich so rasch wie möglich aufzuheben. Es ist ja unfassbar, dass noch immer die Regenwälder zum Beispiel abgeschlachtet werden. Ja. Also obwohl wir das alle wissen, privilegieren sie Kapitalbesitzer, dass sie es einfach tun dürfen und roden. Und ich glaube, das Zweite, was mir wichtig ist, dass wir radikaler werden. Also im Sinne einerseits an die Wurzel gehen, aber auch vehementer werden. Es gehört uns, der Planet, und nicht nur wenigen Regierenden und wenigen Reichen. Ich glaube, das wäre etwas, was mir wichtig wäre hinzuzufügen, und dass wir, so wie man das ja bei dir sieht und eingangs erwähnt haben, den Mut nicht verliert, auch im Klimabereich, der einer der zentralsten Themen ist für den Fortbestand der Erde, dass wir den Mut, so wie die Katharina, nicht verlieren und eine sozial- und klimagerechte Welt ist möglich. Danke, liebe Katharina, für das Gespräch.
Danke auch. Hat mich sehr gefreut.
Danke.